ARD.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 11.
Endlich kam der Morgen. In der grauen Dämmerung setzte Ma sich auf. Tom sah ihr vom Schlaf verschwollenes Gesicht. Sie blickte zum Fenster für einen langen Moment. Dann warf sie die Decke ab und suchte ihr Kleid. Noch im Sitzen zog sie es sich über den Kopf, hielt die Arme hoch und ließ das Kleid heruntergleiten. Sie stand auf und zog es sich vollständig herab. Dann trat sie mit nackten Füßen behutsam zum Fenster und blickte hinaus. Und während sie den grauenden Morgen betrachtete, flocht sie sich schnell das Haar auf. Dann rieb sie sich die Hände und stand eine Weile unbewegt. Ihr Gesicht hob sich gegen das helle Fenster scharf ab. Sie drehte sich um, ging behutsam zwischen den Matratzen hindurch und nahm die Lampe. Die Haube kreischte und Ma zündete den Docht an. Ihre Augen wanderten zu Tom. Einen Moment lang sah sie ihn an. Dann lief sie schnell zu ihm hinüber.
Tom, was ist los?
Mach nicht so laut. Ich bin in eine Schlägerei geraten.
Ach, Tom!
Ich konnte es nicht ändern, Ma.
Haben Sie dich in Verdacht?
Ja.
Gott. Gott.
Ich kann nicht arbeiten gehen. Ich muss mich verstecken.
Tom.
Was ist denn mit Tom?
Still. Geht euch waschen.
Wir haben aber keine Seife.
Dann wascht euch mit Wasser.
Was ist denn jetzt mit Tom?
Jetzt geht schon, aber sagt niemand was.
Mensch, Tom, was ist los? Was hast du denn gemacht?
Was ist los?
Was ist passiert, Tom?
Ich erzähl's euch gleich.
Was ist los?
Und lasst die Kinder mithören. Sonst plappern sie es womöglich noch aus, wenn sie es nicht wissen.
Also, was zum Teufel ist passiert?
Ich bin gestern Abend losgegangen, weil ich sehen wollte, was das für ein Geschrei da draußen ist. Und da habe ich Casey getroffen.
Den Prediger?
Ja. Ja, aber der hat einen Streik angeführt und sie haben ihn gesucht.
Wer?
Genau solche Kerle, die uns damals auf der Straße zurückschicken wollten. Ach. Die hatten Totschläger dabei. Ja. Sie haben ihn umgebracht. Den Kopf eingeschlagen. Ich habe dabei gestanden. Ich bin durchgedreht. Ich habe den Totschläger genommen. Ich habe einen von den Kerlen erschlagen.
Oh Gott.
Ist er tot?
Ich weiß es nicht. Ich war verrückt. Ich wollte ihn umbringen.
Bist du gesehen worden?
Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Die haben uns angeleuchtet.
Casey. Das war doch ein guter Mann. Warum hat er sich auf so eine Sache eingelassen?
Ja, die sind arbeiten gekommen. Für 5 Cent die Kiste.
Das kriegen wir doch auch.
Ja. Weil was wir gemacht haben, war Streikbrechen. Sie wollen den Leuten nur 2,5 Cent zahlen.
Aber davon kann man doch nicht essen.
Ja, genau. Genau, deswegen haben sie auch gestreikt. Ich glaube, sie haben letzte Nacht den Streik zerschlagen. Vielleicht kriegen wir heute auch nur 2,5 Cent.
Diese Schweine.
Ja, diese Schweine. Ganz genau, verstehst du jetzt, Pa? Casey war ein guter Mann. Er hat einfach da gestanden und sie haben ihn angeleuchtet. Und Casey hat gesagt, ihr habt kein Recht, die Leute auszuhungern. Und er hat gesagt, ihr wisst ja nicht, was ihr tut. Da hat der Kerl zugeschlagen. Ah, ich kann das Bild nicht aus meinem Kopf kriegen, verdammt. Oh, wie der da gelegen hat.
Und was machen wir jetzt?
Ich weiß, was ich mache. Ich hau ab.
Nein, das machst du nicht, Al. Wir brauchen dich jetzt. Ich bin derjenige, der abhaut. Ich bin jetzt eine Gefahr für euch. So wie ich wieder auf den Beinen bin, hau ich ab. Du musst hier bleiben, Al. Du Du musst dich doch um den Wagen kümmern.
Wir müssen das wissen, Tom. Glaubst du, du hast den Kerl totgeschlagen?
Ich weiß es nicht, es war dunkel. Jemand hat mir eins übergezogen, aber ich hoff's. Ich hoffe, ich hab das träge Schwein erschlagen.
Tom, sag nicht sowas!
Da draußen kommt ein ganzer Schub neuer Leute an.
Dann haben sie den Streik zerschlagen. Und ihr fangt heute mit 2,5 Cent an.
Das hier ist nichts. So wie wir genug Benzin haben, fahren wir hier weg. Ich lasse Tom nicht allein gehen. Niemals.
Nein. Nein, Ma, ich bin eine Gefahr für euch.
So machen wir es und nicht anders. Jetzt kommt Essen und dann geht Arbeiten. Wenn ich abgewaschen habe, komme ich nach. Wir müssen Geld verdienen.
Als alle gegangen waren, setzte sich Ma auf die Kante von Toms Matratze.
Das hat er wirklich gesagt. Ihr wisst ja nicht, was ihr tut.
Ja. Ja, Ma, ich hab's ja auch nicht gewusst, was ich getan habe. Ich hab's noch nicht mehr gewusst, wie ich's getan habe.
Ja, schon gut. Ich wollte, du hättest es nicht getan. Aber du hast es wohl machen müssen. Ich sehe keine Schuld darin.
Ma, ich gehe heute Abend weg. Ich kann euch das nicht zumuten.
Nein. Mit dem Weggehen erleichterst du es uns nicht. Du machst es nur schlimmer. Damals, als wir auf dem Land waren, waren wir immer eines. Eine Familie. Ganz und gar. Und jetzt? Jetzt sind wir nicht mehr ganz. Uns hält nichts mehr zusammen. Erle mault, dass er fort will. Onkel John schleppt sich nur noch weiter. Und Pa... Pa hat seinen Platz verloren. Er ist nicht mehr der Kopf der Familie. Wir zerfallen, Tom. Wir sind keine Familie mehr. Und Rosa Sharon und Winfield und Ruthie. Ich habe immer versucht, alles zusammenzuhalten. Geh nicht, Tom. Bleib da und hilf.
Gut. Gut, ich weiß, es ist nicht richtig, aber gut.
Danke. Schlaf jetzt. Ich gehe jetzt pflücken. Rosa Sharon. Rosa Sharon. Wenn jemand kommt, dann ist Tom krank. Hörst du? Lass niemand rein. Jetzt schlaf, Tom. Vielleicht können wir heute Abend schon weg.
Tom lag still. Dann hob ihn eine Welle von Schlaf an den Rand der Bewusstlosigkeit, ließ ihn langsam zurückfallen und trug ihn davon.
Du! Tom!
Ja, ja, was?
Du hast einen umgebracht!
Ja, ja, Rose. Nicht so laut. Das kommen die Leute.
Es ist mir doch egal! Wie soll ich denn ein hübsches Kind kriegen? Die Frau hat's mir gesagt, was Sünde anrichtet. Conny ist fort. Ich krieg nichts zu essen. Keine Milch. Und jetzt bringst du einen Mann um.
Ruhig.
Wie soll ich denn ein vernünftiges Kind zur Welt bringen? Ich weiß, das wird eine Missgeburt. Eine Missgeburt. Dabei hab ich nie so getanzt. Eine Missgeburt, verdammt.
Rose, sei doch still. Bitte sei still, Rose.
Rühr mich bloß nicht an. Ist auch nicht der Erste, den du erschlagen hast.
Ruhig, ganz ruhig, bitte. Bitte still sein, Rose.
Ich will dich nicht mehr sehen.
Rose of Sharon verbarg das Gesicht im Kissen. Tom hörte ihre erstickten Schreie. Er biss sich auf die Unterlippe und betrachtete den Fußboden. Dann ging er zu Pas Matratze. Unter der Kante lag das Gewehr. Tom nahm es hoch, sah nach, ob es geladen war und sicherte den Abzugshahn. Dann ging er zurück zu seiner Matratze und legte das Gewehr neben sich. Er legte sich wieder hin und zog die Decke über seine geschwollene Wange. Ein leises Geräusch im Zimmer weckte ihn. Seine Hand griff nach dem Gewehr. Er zog sich die Decke vom Gesicht.
Was willst du?
Schlaf. Schlaf nur weiter.
Ich passe auf die Tür auf. Es kommt niemand rein.
Er sah ihr forschend ins Gesicht.
Okay.
Und er zog sich die Decke wieder über den Kopf.
Yes, sir, that's my savior. Jesus is my savior. Jesus is my savior now. On the level, it's not the devil. But Jesus is my savior now. River of mercy.
Ich bin's.
Als es zu dämmern begann, kam Ma zurück. Tom erwachte und setzte sich auf. Die Wunde hatte sich geschlossen und spannte. Sein linkes Auge war fast geschlossen.
War jemand da inzwischen?
Nein. Niemand. Sie haben heute den Lohn gesenkt, was?
Ja, wir haben kaum was verdient.
Die hat Krach geschlagen, Ma. Sie denkt, die ganze Geschichte geht nur gegen sie. Wenn sie das so aufregt, dann muss ich eben doch gehen.
Was hast du gemacht? Wie soll ich denn bei all dem hier ein anständiges Kind kriegen?
Psst! Steh jetzt! Ich weiß, wie dir ist, aber ich kann's nicht ändern. Also halt den Mund! Mach dir nichts draus, Tom. Es ist verdammt schwer, wenn man was Kleines kriegt und man hat das Gefühl, alles ist gegen dich. Sie kann nichts dafür, sie fühlt halt so. Hör nicht drauf.
Ich will hier auch nicht wehtun.
Ich sag ja, wir müssen hier weg. Tom, wenn du mir die Kiste zerhackst, kann ich Feuer machen. Nachher gibt's Maisbrei mit Zucker.
Pa, Onkel John, Al und die Kinder kamen nach Hause. Onkel John trug Winfield in den Armen.
Ma, Winfield ist umgefallen.
Was? Ja, gib ihn mir.
Sieht aus, wie wenn er einen Würmer hätte.
Was ist mit dir?
Er hat den ganzen Tag dünn gemacht. Immer zu. Er hat zu viele Pfirsiche gegessen. Und dann ist er ganz einfach umgefallen.
Schwindelig.
Er ist ausgehungert.
Na, komm mal hier.
Braucht Milch.
Sieht ja gut. Komm.
Kauf ihm eine Büchse Milch.
Wie viel haben wir heute verdient?
$1.42.
Lauf gleich rüber und kauf eine Büchse Milch für den Kleinen.
Warum muss er denn ausgerechnet jetzt krank werden?
Weiß ich auch nicht warum, aber er ist krank. Geh schon.
Großer Gott, Ma. Ist Maisbrei alles, was wir nach so einem Arbeitstag kriegen?
Al, du weißt, wir brauchen das Geld für Benzin. Das weißt du doch.
Aber ein Mann braucht doch Fleisch, wenn er arbeiten soll.
Jetzt sei still und setz dich. Wir haben noch eine andere Geschichte, die wir klarkriegen müssen.
Hat das mit mir?
Wir reden drüber, wenn wir gegessen haben. Ja, komm, Benny, komm. Al, wir haben doch genug Benzin zum Losfahren, ja?
Ein Viertel vom Tank voll.
Ma, willst du mir nicht sagen, was da draußen los ist?
Nachher.
Winfield hatte seine Milch getrunken und sofort einen Mordshunger bekommen. Den Breitopf zwischen den Beinen verschlang er alles, was übrig geblieben war, und kratzte noch die Kruste von den Seiten ab. Den Rest Milch hatte Ma heimlich Rose of Sharon zugeschoben, die mit der Tasse in eine dunkle Ecke verschwand.
Ich wollte dir nur mal erzählen, was los ist. Ich muss das wissen.
Ich möchte nicht, dass Ruthie und Winfield das hören. Können Sie nicht rausgehen?
Nein, Sie müssen sich wie Erwachsene benehmen, auch wenn Sie es noch nicht sind. Ihr dürft niemandem erzählen, was wir jetzt sprechen, sonst passiert uns allen was. Verstanden?
Mhm. Ja, wir sind ja erwachsen.
Dann erzähl schon.
Pa, du.
Also, Sie haben den Lohn gesenkt, wie du gesagt hast. Und ein Schub neuer Pflücker ist angekommen. Die haben solchen Hunger gehabt, dass sie sogar für ein Stück Brot gepflückt hätten. Arme, hungrige Teufel. Wenn du nach dem Pfirsich gegriffen hast, hat ihn dir schon jemand vor der Nase weggepflückt. Die ganze Ernte ist schon bald runter. Als ich sag, aber wir können nicht für 2,5 Cent die Kiste arbeiten, da sagt der Kassierer, dann lass doch bleiben, die da können's. Und ich sag, wenn die da einmal satt sind, machen sie es auch nicht mehr. Und er sagt, ehe die satt sind, haben wir die Pfirsiche längst drin.
So ein Arschloch. Heute Nacht sollen noch 200 kommen.
Und die andere Sache?
Ja, sieht so aus, als wenn du es geschafft hast.
Habe ich mir schon gedacht. Ich habe nichts gesehen. Aber gefühlt. Gefühlt habe ich's.
Die Leute haben nicht über viel anderes geredet. Sie haben Bullen da draußen in rauen Mengen. Ja, und da waren welche, die haben was von Lynchen gesagt. wenn sie den Kerl kriegen.
Tja. Der Kerl, der es gemacht hat, hat es auch nur gemacht, weil die Schweinekäse erschlagen haben.
Aber die stellen es jetzt ganz anders hin. Sie sagen, er hat es zuerst gemacht.
Aha. Ja, wissen die, wie er aussieht?
Nee, nicht genau. Aber was ich gehört habe, glauben sie, er hat was dabei abgekriegt.
Vielleicht sollte der Kerl sich aus dem Staub machen. Auch wenn er nichts Unrechtes getan hat. Und er ist nicht mehr bereut, als wenn er ein Stinktier erschlagen hätte.
Ich hab auch gar nicht so zu reden. Mit der Kerl und so. Wir wissen's doch.
Also jedenfalls will der Kerl seinen Leuten keine Geschichten machen. Ma, ich muss abhauen.
Das kannst du nicht. Wir können dich verstecken und...
Aber Ma...
Du gehst nicht. Wir nehmen dich mit. Al, du fährst den Wagen rückwärts an die Tür. Mhm. Warte, jetzt... Ja, jetzt weiß ich. Pass auf. Wir legen eine Matratze hinten auf den Boden, dann kriecht Tom schnell rein. Und die andere Matratze legen wir so drauf, dass es eine Höhle gibt. Und dann bauen wir noch die ganzen Sachen davor.
Ja,
so,
also...
Widersprich mir nicht. So wird's gemacht.
Ach so. Mhm. Oh, scheint so, dass der Mann überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Na warte, wenn wir erstmal irgendwo zur Ruhe kommen, dann kriegst du es von mir.
Ja. Ja, dann gerne. Gerne. Los, Al. Es ist jetzt dunkel genug.
Ja, ja, ja.
An dem weiß gestrichenen Tor der Ranch kam ein Wächter mit geschultertem Gewehr an den Wagen heran.
Wir fahren weg.
Warum?
Wir haben Arbeit gekriegt. Gute Arbeit.
So? Wo denn?
Ach, da unten bei Wheat Patch.
Lasst euch mal ansehen.
Er richtete die Taschenlampe in ihre Gesichter. Dann hinauf zur Plane.
Den ich noch einen dabei gehabt?
Ma und Pa blickten versteinert herunter.
Sie meinen den Kerl, den wir mitgenommen hatten?
Aha.
So ein kleiner Bursche mit einem blassen Gesicht?
Ja, glaube, so hat er ausgesehen.
Den hatten wir auf der Straße mitgenommen. Heute früh ist er abgehauen, als sie die Löhne gesenkt haben.
Hat er heute früh Schramm und blaues Auge gehabt?
Ich habe nichts gesehen.
Okay.
Der Wächter öffnete das Tor. Der Wagen bog nach links ab und fuhr auf die Route 101 zu, die große Nord-Süd-Straße. Die Nachtluft war kalt vom ersten Frost. An der Straße fielen die Blätter von den Obstbäumen.
Sind wir draußen?
Ja, aber sei vorsichtig. Womöglich werden wir angehalten.
Ich kann schnell wieder runterlassen. Es wird schon mächtig kalt, was?
Ja, es gibt Wolken. Es wird ein früher Winter.
Na klar, wenn der Hahn kräht auf dem Mist oder wenn das Gras in die Samen schießt. Ich will wetten, es gibt auch irgendwelche Leute, die erzählen dir anhand von ein paar alten Unterhosen, wie das Wetter wird.
Mir kommt so vor, als wird's Winter.
Wo fahren wir eigentlich hin?
Al ist links abgebogen. Scheint, dass er denselben Weg zurückfährt, wo wir hergekommen sind.
Ich weiß nicht. Wenn wir auf der Hauptstraße fahren, da gibt's mehr Bullen. Vielleicht bleiben wir lieber auf den Nebenstraßen.
Hau doch mal an die Wand, Tom, damit Al anhält.
Al bog rechts auf eine Kiesstraße und die gelben Lichter zitterten über den Boden. Die Obstbäume waren jetzt verschwunden, auf den Feldern wuchs Baumwolle. Sie fuhren etwa 20 Meilen kreuz und quer auf Seitenstraßen durch Baumwollfelder.
Komisches Gefühl, wenn sie einen so jagen. Das macht mich ganz wild.
Alle macht das wild. Alle. Du hast doch die Keilerei bei den Pfirsichen heute gesehen. Der Mensch verändert sich. In Wheat Patch waren wir noch nicht so.
Der Weg lief parallel zu einem von Gebüschen umwucherten Bach, führte über eine Betonbrücke und folgte dem Bach auf der anderen Seite. Und dann sahen sie vor sich Lichter und eine lange Reihe von roten Güterwagen ohne Räder. Am Rande der Straße stand ein großes Schild, Baumwollpflücker gesucht. Al fuhr langsamer. Tom blickte zwischen den Seitenwänden des Wagens hindurch. Eine Viertelmeile hinter den Güterwagen schlug er wieder an die Vorderwand. Al hielt an, stellte Scheinwerfer und Motor aus und kam über die Rückwand hinaufgeklettert.
Also, was ist?
Ich habe mir überlegt, wie ich bei euch bleiben kann, ohne dass es Geschichten gibt. In den Wagen da hinten, da leben die Baumwollpflücker drin. Vielleicht gibt's da noch Arbeit für euch. Wie wäre es, wenn ihr arbeiten und in so einem Wagen wohnen würdet?
Und du?
Da unten am Bach, da ist alles voller Gebüsch. Da könnte ich mich verstecken. Und abends, da könnt ihr mir was zu essen bringen. Ein Stück weiter hinten, da ist ein Brückenbogen, da kann ich vielleicht drunter schlafen. Ja, du kannst mir abends Brot, Kartoffeln oder Maisbrot bringen und es einfach da stehen lassen. Ich hol's mir dann schon.
Ich möchte schon mal wieder Baumwolle in die Finger kriegen. Das ist eine Arbeit, die ich kann.
Ja, in so einem Wagen wohnt sich's gut. Ist auch schön trocken.
Wenn wir alle pflücken, dann kriegen wir doch ein bisschen Geld zusammen.
Mhm. Ja, und wie machen wir es jetzt?
Wir fahren zurück und schlafen bis morgen früh im Wagen. Und morgen früh, da gehen wir arbeiten.
Und wenn mein Gesicht besser ist, dann komme ich raus und pflücke auch.
Gut, aber nimm dich in Acht. Lass dich eine Weile lang von niemand sehen.
Ich nehme mir die Decke mit. Und achte du jetzt auf den Brückenbogen.
Ja, ja, sei vorsichtig. Bitte sei vorsichtig.
Ja. Ja, ich bin vorsichtig. Gute Nacht.
Ma sah zu, wie das Dunkel ihn aufnahm und wie er in den Büschen am Bach verschwand.
Lieber Gott. Ich hoffe, es geht gut.
Soll ich jetzt zurückfahren?
Also gut.
Aber fahr langsam. Ich will den Brückenbogen sehen. Das muss ich.
Ja.
Chronik. Baumwollpflücker gesucht.
Baumwollpflücker gesucht.
Tafeln an der Straße. Handzettel. Orangefarbene Handzettel. Baumwollpflücker gesucht.
Ich möchte gerne Baumwolle pflücken.
Hast du einen Sack?
Nee, kein Sack.
Kostet einen Dollar der Sack. Ziehen wir dir von deinen ersten 150 ab.
Ist sicher korrekt. Ein guter Baumwollsack hält die ganze Saison. Ist eine gute Sache.
Häng ihn um den Gürtel. Spreiz ihn auf. Zieh ihn zwischen den Beinen mit.
Erst zieht er sich leicht. Fingerspitzen pflücken den Flaum. Hände schieben die Baumwolle in den Sack.
Kannst singen beim Pflücken, kannst reden beim Pflücken, bis der Sack schwer wird.
Jetzt ist der Sack schwer.
Beug dich vor, zieh ihn mit den Hüften, so wie ein Ackergaul.
Und die Kinder hinterher pflücken in Vaters Sack.
Gute Baumwolle hier. Hab noch nie solche gesehen wie in Kalifornien.
Wird dünn, wo das Land sich absenkt. Dünn und faserig, das Land ist bald hin.
Die beste Baumwolle, die ich kenne.
Ich sage, wenn einer Baumwollland kaufen will, kauf's nicht, sage ich. Pachte es nur. Wenn das Land hin ist, kannst du immer weiter.
Jetzt ist der Sack voll.
Trag ihn zur Waage.
Streit. Der Mann an der Waage sagt,
du hast Steine drin, damit's schwerer wird.
Und du? Deine Waage ist doch festgestellt.
Manchmal hat er recht, manchmal hast du recht, manchmal habt ihr beide recht.
Immer Streit.
Zurück mit dem leeren Sack. Musst selber Buch führen, musst du. Wenn sie wissen, du führst Buch, betrügen sie nicht.
Der Abend kommt. Alle sind müde.
Aber das Pflücken ist gut. $3 verdient. Ich und die Alte und die Kinder.
Wir haben Geld für Fleisch.
Schon von der Baumwollpflückmaschine gehört?
Nur wenn's die gibt, ist's aus mit dem Handpflücken.
Gibt ja weiß Gott nicht viel Geld, aber wenn's doch nur noch eine Weile andauerte.
Wird nicht lange dauern. Ja, wenn wir nur 50 wären, aber wir sind 500.
Spar dir ein bisschen Geld. In Kalifornien gibt's im Winter überhaupt keine Arbeit.
1000 Leute sollen hier unterwegs sein.
Morgen werden wir uns schon um eine Reihe kloppen.
Werden uns die Baumwolle aus den Fingern reißen.
Baumwollpflücker gesucht.
Je mehr Leute pflücken, je eher kriegen wir's rein.
Baumwollpflücker gesucht.
Baumwollpflücker gesucht.
Es ist hübsch.
Die 12 Güterwagen standen einer hinter dem anderen auf einem flachen Platz neben dem Bach. In 2 Reihen zu je 6. Die Räder waren abmontiert. Zu den großen Schiebetüren führten Bretterstege hinauf. Von jedem Wagen führte ein Trampelpfad hinunter zum Bach. Zwischen den Wagen hingen Wäscheleinen. Es waren gute Häuser, wasserdicht und ohne Ritzen. Platz für 24 Familien. In beiden Enden eines jeden Wagens je eine Familie. Keine Fenster, aber die breiten Türen standen offen. Die Joes bewohnten ein Ende in einem Schlusswagen. Sie teilten ihn sich mit den Wainwrights. Mr. und Mrs. Wainwright und Aggie, ihrer 16-jährigen Tochter. Ma hatte eine Zeltplane in der Mitte des Wagens aufgehängt.
Hübscher als alles andere, was wir gehabt haben. Außer Weed Patch natürlich.
Sie hatten Glück gehabt, waren zeitig genug gekommen, um einen Platz zu finden. Jetzt schossen die Zelte der später Kommenden auf dem kleinen Grundstück auf. Jeden Tag gingen sie hinaus ins Feld und pflückten Baumwolle und jeden Abend aßen sie Fleisch. Einkaufen gingen alle in den Laden, der an der Straßenkreuzung stand.
Geben Sie mir 3 Pfund von den Schweinekoteletts und ein hübsches Stück Kochfleisch. Und eine Flasche Milch für meine Tochter, die ist ganz verrückt nach Milch.
Und die Büchse Sirup hier? Dann kannst du schöne Pfannkuchen machen.
Ma.
Ruthie kam mit 2 großen Schachteln Cracker Jack an. In ihren Augen stand eine sehnsüchtige Frage.
Das stellen wir gleich wieder hin.
In Ruthies Augen begann die Tragödie.
Und die kosten doch nur 5 Cent das Stück. Und die kleinen Kerle haben heute gut gearbeitet.
Na,
in Ruthies Augen begann freudige Erregung zu leuchten.
Na gut.
Ruthie drehte sich um und rannte mit den beiden Schachteln davon. Auf halbem Weg nahm sie Winfield mit und lief mit ihm in den Abend hinaus.
Ma.
Was ist denn? Ist dir schlecht?
Ruthie hat's erzählt.
Was hat sie erzählt?
Das mit Tom.
Was? Sie hat's erzählt? Wem hat sie es erzählt?
Sie hat hier nur ein kleines bisschen erzählt.
Winfield, jetzt sag mir, wie alles gewesen ist.
Ruthie hat ihre Cracker Jack nicht aufgegessen. Hatte man nur 1 Stück auf einmal gegessen. Ganz langsam. Wie immer. Und dann sagt sie immer, jetzt möchtest du wohl, du hättest auch noch welchen.
Ja, und weiter. Schnell.
Ja, und dann sind andere Kinder gekommen und wollten was abhaben. Aber Ruthie hat gegessen, ganz langsam, und hat ihnen nichts gegeben. Und dann sind sie wütend geworden. Und dann hat ein Kind ihr die Schachtel weggenommen.
Ja, und dann, Winfield.
Und dann ist Ruthie wütend geworden und ist hinterhergerannt und hat gehauen. Und dann ist ein großes Mädchen gekommen und hat ihr eine verpasst. Aber richtig. Und Ruthie hat zu heulen angefangen und gesagt, sie holt ihren großen Bruder. Und der schlägt das Mädchen. Und das Mädchen hat gesagt, so, sie hat auch einen großen Bruder. Und der schlägt Ruthies Bruder. Und dann haben sie sich gehauen. Und dann hat Ruthie gesagt, dass unser Bruder schon 2-mal welche erschlagen hat. Und das Mädchen hat gesagt, du lügst ja. Und Ruthie hat gesagt, so, denkst du? Und sie hat gesagt, unser Bruder muss sich verstecken, weil er einen erschlagen hat. Und er kann dem Mädchen seinen Bruder auch erschlagen. Und dann haben sie sich geschimpft. Und Ruthie hat einen Stein geworfen. Und das große Mädchen ist hinter ihr hergerannt und ich bin ganz schnell nach Hause gelaufen.
Oh Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt bloß?
Kriegt Ruthie jetzt Haue?
Nein, wozu? Da kann man doch hier nichts mehr machen. Lauf und hol sie mir.
Ist was?
Ruthie hat ein paar anderen Kindern erzählt, dass Tom sich versteckt.
Was?
Ja, sie haben sich geprügelt und da hat sie es erzählt.
Diese elende kleine Kröte.
Nein, sie kann nichts dafür. Also ich gehe zu Tom und sage es ihm. Bleib du hier und pass ein bisschen auf. Ich nehme ihm noch was zu essen mit.
In diesem Augenblick kam Ruthie gefolgt von Winfield herein. Sie kam durch den Wagen gerannt und vergrub ihren Kopf in Mars Schoß. Ma versuchte sich zu befreien, aber die kleinen Hände hatten sich festgeklammert.
Du hast es ja nicht gewusst.
Sie haben mir meine Cracker Jack weggenommen. Und das dumme Schweinemädchen, das hat mich gehauen.
Sprich nicht so. Ist das schon gut? Ist gut, Ruthie. Komm, ich muss gehen.
Warum kriegt sie denn keine Haue?
Pass du nur auf, du Mister, sonst kriegst du selber noch was. Jetzt ist gut, Ruthie. Ich muss los.
Am Ende der Zeltreihe blieb Mar stehen und blickte zurück. Ein Lichtschein lag über dem Camp und das leise Summen vieler Stimmen. Der Geruch von Rauch erfüllte die Luft.
Sie trat in das Weidendickicht am Bach, wartete und lauschte, ob jemand ihr folgte. Nach 5 Minuten ging sie weiter über den Weg am Bach entlang, bis sie die schwarze runde Rohröffnung sehen konnte, wo sie immer das Essen für Tom hinterließ. Vorsichtig legte sie ihr Paket in das Loch und nahm den leeren Blechteller mit, der dort stand. Dann schlich sie an den Weiden entlang ein Stück zurück, setzte sich in das Dickicht und wartete. Plötzlich fuhr ein Windstoß durch die Büsche und Bäume und ein Blätterregen ergoss sich auf die Erde. Sie fühlte die Blätter auf dem Haar und auf den Schultern. Der Wind ließ nach. Im Gebüsch wurde es wieder ruhig. Aber weiter unten am Bach rauschten die Bäume. Ma hörte einen leisen Schritt zu ihrer Linken, weit hinten im Laub, und alles in ihr spannte sich. Sie sah eine dunkle Gestalt ins Freie kommen und auf die Rohröffnung zuschleichen. Das schwarze, runde Loch war für einen Augenblick verdeckt. Tom! Tom! Tom!
Bist du das, Ma?
Ja, hier!
Du hättest nicht bleiben dürfen.
Ich muss unbedingt mit dir sprechen.
Hier sind wir zu nah am Weg.
Hast du denn kein Versteck?
Doch. Aber wenn dich nun jemand mit mir sieht...
Ich muss mit dir reden, Tom.
Gut, dann komm.
Sie folgte ihm durch das Wasser des kleinen Baches. Auf der anderen Seite kamen sie an einem Feld heraus. Sie gingen etwa eine Viertelmeile daran entlang. Dann bog Tom ins Gebüsch ab. An einem großen Wall von Brombeersträuchern beugte er sich nach vorn und zog einen Vorhang von Ranken auseinander.
Du musst kriechen.
Sie ließ sich auf Hände und Knie nieder, fühlte den Sand unter sich. Dann spürte sie Toms Decke auf der Erde. Er zog den Rankenvorhang wieder zu. Es war vollständig dunkel in der Höhle.
Das ist, als wenn ich blind wäre.
Ist ein gutes Versteck.
Sie hörte, wie er seinen Teller auspackte, hörte ihn kauen und schlucken.
Ruthie hat das mit dir erzählt.
Ruthie? Warum das denn?
Sie kann nichts dafür. Es hat eine Prügelei gegeben und da hat sie gesagt, ihr großer Bruder wird den Bruder von dem anderen Mädchen verhauen. Und dann hat sie gesagt, ihr Bruder hat einen erschlagen und versteckt sich.
Ach, das ist doch nur Kindergerede, Ma. Das ist nicht schlimm.
Doch. Doch. Die erzählen's rum und dann hören's die Erwachsenen und die erzählen's auch herum. Und dann gehen die Männer los und suchen dich nur, weil sie sehen wollen, ob's stimmt. Tom, du musst weg.
Das habe ich doch schon lange gesagt. Ich habe immer Angst gehabt, dass jemand sieht, wie du das Essen hinstellst.
Ich weiß. Ich weiß ja. Aber ich wollte dich in der Nähe haben. Ich habe Angst gehabt um dich. Ich kann dich gar nicht sehen. Was macht dein Gesicht?
Wird schon besser.
Komm mal näher. Lass mich mal fühlen. Ich möchte mich erinnern. Wenn es auch nur meine Finger sind, die sich erinnern. Du musst fort, Tom.
Ja, ich hab's von Anfang an gewusst.
Hier, ich hab $7 für dich.
Ich nehme doch dein Geld nicht. Ich schlag mich schon durch.
Tom, du nimmst das Geld, hörst du? Du darfst es mir nicht noch schwerer machen. Vielleicht in eine große Stadt gehen, Los Angeles oder so, da suchen sie dich bestimmt nicht.
Hör mal, Mama, ich bin viel allein gewesen. Rat mal, woran ich gedacht habe. An Casey. Der hat mich immer verrückt gemacht mit seinem vielen Reden. Und ich habe gedacht, ich habe nie richtig zugehört. Aber jetzt habe ich mir überlegt, was er gesagt hat. Und ich weiß noch alles. Jetzt weiß ich, dass einer allein nichts ist.
Er war ein guter Mann.
Er hat mal was aus der Bibel gesagt. Das hat nicht geklungen wie die Bibel. 2 Mal hat er es gesagt und ich weiß es noch.
Und?
Na, es ging so. Zwei sind besser als einer. Denn sie finden guten Lohn für ihre Mühen. Wenn sie fallen, so hebt der eine den anderen auf. Aber wehe dem, der alleine ist, wenn er fällt. Denn er hat keinen, der ihn aufhebt.
Schön.
Und noch ein kleines Stück. Auch wenn zwei beieinander liegen, so haben sie es warm. Aber wie kann einer alleine es warm haben? Und wenn einer ihn beherrscht, so sollen zwei sich widersetzen.
Und das ist aus der Schrift?
Ja, aus dem Prediger, hat Casey gesagt. Ich habe viel nachgedacht, Ma. Was immer so gepredigt wird. Über die Armen. Wenn wir nichts haben, dann falten wir einfach die Hände und Eiscreme und goldene Teller kriegen wir schon, wenn wir tot sind. In der Schrift steht aber, zwei kriegen besseren Lohn für ihre Mühen.
Tom, was willst du mir eigentlich sagen?
Naja, ich habe mir überlegt, wie es in dem staatlichen Camp war. Wie alle Leute für sich gesorgt haben. Und wenn es Streit gegeben hat, wie sie den selber geschlichtet haben. Und es war bessere Ordnung, als die Bullen jemals schaffen können. Ich habe mir überlegt, warum wir es nicht überall so machen können. Die Bullen rausschmeißen. Ja, das sind nicht unsere Leute. Wenn wir alle nur für unsere eigene Sache arbeiten. Alle unser eigenes Land bebauen.
Tom, was willst du denn machen?
Was Casey gemacht hat.
Aber sie haben ihn doch erschlagen.
Ja, er hat sich nicht schnell genug geduckt. Ich habe verdammt viel nachgedacht über unsere Leute, die wie Schweine leben. Und das gute Land, das brach liegt. Und über einen einzigen Kerl mit einer Million Hektar. Und die tausend kleinen Farmer, die verhungern. Und ich habe mir gedacht, wenn alle unsere Leute sich zusammentun und schreien, wie sie draußen vor der Hooper Ranch geschrien haben.
Dann jagen sie dich, Tom, und machen dich kaputt.
Sie jagen mich doch sowieso. Sie jagen uns alle mal.
Aber du willst doch keinen umbringen, Tom.
Nein. Ich habe gedacht, wo ich doch sowieso ein Verbrecher bin, da könnte ich vielleicht... Ach, ich habe es noch nicht zu Ende gedacht. Lass mich nur machen.
Aber wie soll ich denn wissen, wo du bist? Vielleicht schlagen sie dich, vielleicht machen sie dich tot und ich weiß es nicht.
Ich denke es mir, wie Casey es gesagt hat. Keiner hat eine Seele für sich allein. Sondern jeder ist nur ein Stück von der Großen. Und dann...
Und was dann?
Na dann... Dann ist's egal. Dann bin ich überall. Wo es eine Prügelei gibt, damit die Hungrigen was zu essen kriegen. Da bin ich. Wenn einer von den Bullen geschlagen wird. Wenn welche schreien, weil sie wild und wütend werden. Da bin ich dabei. Wenn Casey das wüsste. Und wenn unsere Leute das essen, was sie selber angebaut haben. Und in Häusern leben, die sie selber gebaut haben. Da bin ich dabei. Verstehst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich rede schon wie Casey. Das kommt davon, weil ich so viel an ihn gedacht habe.
Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was du willst.
Ja, ich ja auch nicht. Ich habe mir das einfach so ausgedacht. Man überlegt sich viel, wenn man hier so rumliegt. Du musst jetzt zurück, Ma.
Nimm das Geld.
Gut.
Und Tom, Tom, später. Wenn alles vorbei ist, dann kommst du zurück. Du wirst uns schon finden.
Natürlich. Aber geh jetzt besser. Gib mir deine Hand, ich führe dich raus.
Hier.
Du gehst hier am Feld entlang, bis du zu einem Maulbeerbaum kommst. Und dann über den Bach. Wiedersehen, Ma.
Wiedersehen. Ihre Augen brannten, aber sie weinte nicht. Vom trüben Himmel herab fiel Regen. Ein paar große Tropfen nur, die auf die trockenen Blätter klatschten. Ma verhielt ihren Schritt und blieb im Regen stehen. Sie drehte sich um, ging drei Schritte auf die Rankenhecke zu. Doch dann kehrte sie schnell um und setzte ihren Weg fort.
Wir haben neue Arbeit für morgen.
Eine Meile weiter nördlich, 20 Hektar. Mich hat eben auf der Straße ein Farmer angesprochen. Ich bin ein Stück mit dem Mann gegangen. Er wollte sich hier Pflücker holen. Hier ist ja kaum noch was zu verdienen. Wir fahren morgen ganz früh hin.
Meinen Sie, wir können mitkommen?
Aber sicher, Mr. Wainwright. Ja, ihr könnt vielleicht mit uns fahren, dann teilen wir das Benzin.
Das ist sehr freundlich von Ihnen.
Gut.
Mr. Wainwright macht sich Sorgen, deshalb ist er gekommen. Wir haben gerade darüber gesprochen.
Was ist denn?
Unser Aggie. Sie ist ein großes Mädchen, beinahe 16, schon erwachsen.
Aggie ist ein hübsches Mädchen.
Lass ihn doch ausreden.
Ja, und Aggie und euer Al, die gehen jeden Abend zusammen aus. Und Aggie ist ein gesundes Mädchen und müsste eigentlich heiraten, sonst macht sie Geschichten. Und wir haben nie Geschichten in unserer Familie gehabt. Aber wo wir nun so arm sind, machen wir uns Sorgen. Denken Sie doch nur, wenn das Mädchen uns Schande macht.
Mm-hmm. Unser Al ist ein guter Junge. Vielleicht gockelt er manchmal ein bisschen rum, aber er ist ein guter, beständiger Junge. Ich könnte mir keinen besseren wünschen.
Wir wollen auch gar nichts gegen Al sagen. Nein, im Gegenteil, wir haben ihn gern. Aber worüber meine Frau und ich uns Sorgen machen, naja, sie ist doch ein erwachsenes Mädchen, schon eine Frau. Und wenn wir nun weiterfahren, oder ihr weiterfahrt, und wir merken dann plötzlich, dass Aggie was hat. Wir haben noch nie Schande in unserer Familie gehabt.
Wir werden zusehen, dass wir Ihnen keine Schande bringen.
Ich danke Ihnen, Ma'am. Wir danken Ihnen, wenn Sie sagen, Sie wollen uns vor Schande bewahren. Es ist ja nicht Aggie schuld. Sie ist eben nun erwachsen.
Mein Mann wird mit Al sprechen.
Ja.
Oder wenn er es nicht will, mache ich es.
Danke, danke. Also dann, gute Nacht und vielen Dank.
Und Mr. Wainwright verschwand hinter dem Vorhang.
Setzt euch mal zu mir her, Männer. Ich habe Tom gesprochen und ich habe ihn weggeschickt. Weit weg.
Ja, er kann nichts anderes machen. Was denkst du, John?
Ich denke gar nichts mehr. Kommt mir so vor, als wäre ich überhaupt kaum noch wach.
Pa, ich hab's nicht böse gemeint, als ich gesagt habe, ich will mit Al sprechen.
Weiß ich doch. Ich taug nichts mehr. Komisch. Die Frau sorgt jetzt für die Familie. Die Frau sagt, wir machen dies und das und wir fahren da und dorthin. Und mich kümmert's nicht mehr. Ich denke nur immer, wie die Weiden zu Hause jetzt die Blätter verlieren. Und manchmal denke ich, ich müsste das alte Loch im Zaun flicken.
Frauen können sich besser umstellen als Männer. Mach dir nichts draus. Vielleicht haben wir nächstes Jahr wieder eine Farm.
Aber jetzt haben wir nichts. Und es kommt eine lange Zeit, keine Arbeit, keine Ernte. Was machen wir dann? Wo kriegen wir was zu essen her? Und Rosa Schön ist bald soweit. Ist schon so, dass ich überhaupt nicht mehr denken möchte, wie John. Wie, wenn unser Leben fertig ist und vorbei.
Nein, wir leben weiter. Wir sterben nicht aus. Wir leben weiter. Vielleicht ändern wir uns ein bisschen, aber wir leben weiter.
Aber wie kannst du das wissen? Wovon soll es denn weitergehen, wenn wir alle müde sind?
Weil alles, was wir machen, alles zielt aufs Weiterleben. So kommt es mir vor. Sogar Hunger haben und krank sein. Manche sterben, aber die anderen werden zäher. Ihr müsst versuchen, nur für den Tag zu leben.
Wenn sie bloß damals nicht gestorben wäre.
Nur für den Tag leben. Sich den Kopf nicht schwer machen.
Nächstes Jahr ist vielleicht zu Hause ein gutes Jahr.
Hallo. Ich dachte, ihr schlaft schon.
Komm, setz dich her, Al. Wir sprechen gerade.
Ja, ich muss euch was sagen. Ich muss bald weg.
Das kannst du nicht. Wir brauchen dich hier. Warum musst du denn weg?
Ja, also, ich und Aggie, wir haben gedacht, wir wollen heiraten und ich suche mir Arbeit in der Garage und dann mieten wir ein Haus. Das machen wir und keiner kann uns daran hindern.
Al, wir freuen uns. Wir freuen uns sehr.
Ihr freut euch?
Ja, natürlich freuen wir uns. Pa, John.
Ja.
Ein erwachsener Mann bist du. Aber, Al, geh noch nicht gleich, bitte.
Ich hab's aber Aggie versprochen. Wir halten's hier nicht mehr aus.
Nur noch bis zum Frühling, bitte. Wer soll denn den Wagen fahren, Al?
Ja.
Gut. Ja. Ich wollte, wir hätten Kuchen. Aber wir haben ja Sirup, Pa. Mhm. Ich mache Pfannkuchen. Lauf rüber zu den Wainwrights. Das müssen wir feiern.
Hm? Was ist denn hier los?
Eine große Neuigkeit. Wir geben eine kleine Gesellschaft, weil Aggie und Al heiraten wollen.
Rose of Sharon stand völlig regungslos da. Sie blickte hinüber zu Al, der verwirrt und verlegen war. Dann ging sie zurück zu der breiten Tür und tastete sich langsam den Katzensteg hinunter.
Sie lief hinab zum Bach und auf den Weg, der neben dem Bach herführte. Wie zuvor die Mutter bog sie vom Weg ab ins Weidengebüsch. Der Wind wehte jetzt gleichmäßiger und die Bäume rauschten. Sie ließ sich auf die Knie nieder und kroch tief ins Gebüsch hinein. Die Beerenranken schlugen ihr ins Gesicht und zogen an ihrem Haar. Aber sie achtete nicht darauf. Erst als sie das Gebüsch fest um sich fühlte, hielt sie inne, streckte sich auf dem Rücken aus und spürte das Gewicht des Kindes in ihrem Innern.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 11. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Klaus Lamprecht. Musik: Stephanie Nillis und Thomas Deakin. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Uhaus. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2024.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Franz Kafka, Der Prozess.
Mit einem der berühmtesten Sätze der Literaturgeschichte wird Josef K. an seinem 30. Geburtstag von Vertretern einer mysteriösen Behörde eröffnet, dass ihm der Prozess gemacht werden solle.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Sie dürfen nicht weggehen. Sie sind ja gefangen.
Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welche Behörde gehörten sie an? K. lebte doch in einem Rechtsstaat. Überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht. Wer wagte ihn, in seine Wohnung zu überfallen? Noch war er frei.
Sie sind doch verhaftet.
Wie kann ich denn verhaftet sein? Und gar auf diese Weise.
Der Prozess. Das legendäre, unvollendete Werk wurde nach Franz Kafkas Tod in Form von 16 nicht nummerierten Textfragmentsammlungen gerettet und begründete Kafkas Weltruhm. Das Hörspielprojekt des Bayerischen Rundfunks in 16 Teilen verzichtet auf eine festgelegte Hörreihenfolge und rückt damit noch näher an die tatsächliche Überlieferung von Kafkas Prozess. Mit den Stimmen von Rufus Beck, Samuel Finzi, Corinna Harfuch, Jürgen Holz, Milan Peschel, Thomas Thieme, Janet Spasowa und Manfred Zapatka. Jetzt in der ARD-Audiothek.